auch für viele allein durch diese äußeren Umstände. Für viele ist der Advent auch von sehr vielen weltlichen Sorgen geprägt. Sorge um Geschenke, Sorge um die Vorbereitungen auf das Fest. Die Gastronomie macht ein gutes Geschäft in diesen Tagen mit den Weihnachtsfeiern bzw. Jahresabschlussfeiern, wie sie schon genannt werden. Und die Wirtschaft jubelt und auch der Tourismus erhofft sich wieder große Gewinne in den kommenden Weihnachtsfeiertagen. Für uns Christen bleibt es immer wieder neu zu fragen, leben wir wirklich noch den eigentlichen Sinn des Advents, wozu der Advent eigentlich da ist. Und ich denke daran auch an das Wort Advent selber, das ja von Advenire kommt, vom Lateinischen, und kommen heißt. Advent heißt warten, hat einen ganzen starken Akzent des Wartens. Warten ist eine Grundhaltung für uns Menschen, so denke ich mir. Wir warten unser ganzes Leben lang immer wieder auf bessere Zeiten. Kaum sind wir einmal zufrieden mit dem Augenblick. Wer in die Schule geht, wartet auf eine weitere Ausbildung, wartet auf seinen Job. Wer auf den Job wartet, wartet auf mehr Verdienst, auf vielleicht einen Karrieresprung. Wer Karriere gemacht hat, wartet vielleicht noch auf die ganz große Berühmtheit, und wer berühmt geworden ist, wartet dann vielleicht sogar noch auf den Ruhestand, und die dann im Ruhestand sind, warten vielleicht geplagt vom Alter und von den Krankheiten und Grenzen des Alters auf den Tod und auf die Erlösung des Todes. Wir warten eigentlich unser ganzes Leben lang. Ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass wir Menschen in einem gewissen Sinn Mangelwesen sind. Wir sind immer irgendwo zu wenig, wir haben immer irgendwo zu wenig. Und ich denke da auch an die Heilige Schrift. Ich denke mir, die Heilige Schrift gibt uns immer wieder ganz wichtige Impulse, weil sie hat Weisheit. Und die Heilige Schrift, die holt uns heraus, oft uns aus der Blindheit dieser Tage, aus der Blindheit und aus den Verirrungen, in die wir oft uns hineinbegeben. Und da fällt mir besonders beim heutigen Psalm auf, der Psalm drückt ganz stark das Warten des Volkes Israel auf Gott, auf das Eingreifen Gottes. Das Volk Israel hat immer wieder gehofft, wann kommst du denn endlich und wann hilfst du uns denn endlich? Wie wir es heute gehört haben, komm uns zu Hilfe, erscheine, wir wollen dich erleben, Gott. Dieser Ruf des Volkes Israel war ganz stark da in diesem Volk, diese Bitte, die Sehnsucht, Gott zu erleben. Diese Sehnsucht war auch in Maria da, die Maria, die arme Tochter des Volkes Israel, arm im Sinn der Armen, des heiligen armen Restes des Volkes Israel, derer, die noch offen waren für das Warten auf Gott, für das Warten auf das, was Gott dann wirklich zugesagt hat durch die Propheten. Und die Zusage Gottes war, ja, ich komme. Ich komme ja schon. Wenn ihr mich so bittet, ich komme, habt Vertrauen. Und dieses Kommen Gottes haben die Propheten in verschiedensten Akzenten ausgedrückt. Sie haben gesagt, es wird die Zeit kommen. Es werden die Tage kommen, wo Gott in die Welt hereinkommt mit ganz großer Macht. Und das werden die letzten Tage der Menschheit sein. Das wird die Endzeit sein. Am Ende wird Gott sich offenbaren. Und er kommt mit großer Macht. Er wird die Menschheit verwandeln. Er wird den Menschen ihr Herz aus Stein herausnehmen und ihnen ein neues Herz aus Fleisch geben. Er wird seinen Geist in die Menschen hineinlegen. Die Menschen werden Gott erkennen, Gott erfahren. Die große Hoffnung des Volkes Israel auf diese Endzeit, auf die letzte Zeit. Wir hören von dieser Hoffnung auch im Propheten Sirach. Aus diesem Buch haben wir heute gehört, Jesus Sirach, er spricht vom Propheten Elia, ein mächtiger Prophet. Er hat Feuer niederfallen lassen, er hat große Wunder getan. Er war sehr anerkannt im Volk Israel. Und dieser Prophet ist nach den Überlieferungen einfach entrückt worden. Man hat ihn plötzlich einfach nicht mehr gesehen. Er ist nicht gestorben wie jeder andere Mensch, sondern, wie es heißt, er wurde im Wirbelsturm nach oben entrückt, in Feuermassen himmelwärts. Manche werden sagen, so ein Märchen, solche Fantasien. Ich denke mir, es gibt so viel Unerklärbares, so viele Phänomene, warum soll nicht auch das Wirklichkeit gewesen sein? Ich denke schon, dass das, dass hier Wirklichkeit übermittelt wird in dieser Passage. Auf alle Fälle heißt es dann, von dir sagt die Schrift, du stehst bereit für die Endzeit. Das war auch irgendwie ein prophetisches Wort. Elia steht bereit für die Endzeit, er wurde entrückt. Und besonders, wie wir es hören dann von den Jüngern Jesu, besonders die Schriftgelehrten haben diese prophetische Hoffnung weiter überliefert. Elia muss kommen als Vorbereiter der Endzeit. Er steht bereit, er wird wiederkommen und die Endzeit vorbereiten. Und die Jünger fragen dann Jesus, was ist jetzt? Die Schriftgelehrten sagen, zuerst muss Elia kommen. Wahrscheinlich haben sie sich schon gewundert, weil ja Jesus schon ein bisschen in diese Richtung gesprochen hat. Jetzt sind die Tage da, er hat es ihnen sicher mitgeteilt, wie wir es auch an anderen Stellen wissen. Jesus hat gesagt, jetzt ist die Zeit, von der die Propheten gesprochen haben. Er hat es zum Beispiel in der Synagoge von Nazareth gesagt, jetzt ist die Zeit erfüllt. Und die Jünger fragen, ja, was ist denn mit Elia? Er soll wiederkommen, aber jetzt ist die Zeit und wo ist Elia dann? Er müsste ja wiederkommen, wenn diese Zeit kommt. Und Jesus sagt, Elia wird kommen und dann sagt er gleich, Elia ist schon gekommen. Für Jesus kommt nicht Elia sozusagen der Entrückte wieder, sondern für Jesus ist Johannes der Täufer der Elia. Er legt dieses Prophetenwort, Elia steht bereit für die Endzeit, so aus. Johannes der Täufer ist der große Prophet, so wie Elia sozusagen fast der größte Prophet war, so ist Johannes der neue größte Prophet und er ist der Vorbereiter für die Endzeit. Jesus sagt, Elia ist schon gekommen. Und es heißt dann, und sie verstanden, die Jünger verstanden, dass er von Johannes dem Täufer sprach. Und damit behauptet auch Jesus, die Endzeit ist schon da. Denn mit Elia kommt die Endzeit, mit Johannes kommt die Endzeit. Und damit hat sich das Warten des Volkes Israel mit dem Kommen Jesu eigentlich ganz, ganz nahe schon erfüllt. Doch das Volk Israel ist herausgefordert, in dieser Erwartung zu bleiben. Und was heißt es, sich zu öffnen für das, was Gott schenkt? Was heißt es, in wirklicher Erwartung zu sein für das, was mit der Endzeit kommt? Ich denke, Elia bzw. Johannes der Täufer, Elia, wie ihn Jesus bezeichnet, sagt es uns. Johannes der Täufer ruft die Leute auf zur Umkehr, er predigt Umkehr, er spendet die Taufe zur Umkehr und zur Vergebung der Sünden. Das war ein Ritus, eine Wassertaufe. Johannes selber bestätigt das. Ich taufe nur mit Wasser. Das war einfach ein religiöser Ritus, sozusagen der eine Bitte an Gott um die Vergebung der Sünden. Und ein Ausdruck der Menschen, wir wollen uns zu Gott hinwenden. Und das ist genau der Aufruf für die Endzeit. Und Johannes sagt uns, denke ich mir, etwas ganz Wichtiges. Mit Jesus kommt die Endzeit, er sagt es ja selber, seht, er ist es. Er ist der Stärkere, er, der nach mir kommt, wird euch mit Feuer taufen. Das ist der Feuer, das ist der Heilige Geist, die Ausgießung des Geistes, von der die Propheten gesprochen haben. Und Johannes der Täufer zeigt uns ganz deutlich, und denke ich mir, das ist jetzt auch die Botschaft für uns heute, was es heißt, dass wir uns öffnen für das Geschehen der Endzeit. Wir stehen mittendrin in der Endzeit. Wir sind die Menschen der letzten Tage. Das ist die letzte Zeit, die letzte große Zeit der ganzen Weltgeschichte. Wie lang diese große Zeit dauern wird, das wissen wir nicht. Wenn dann der große Abschluss kommt, wenn Jesus in Herrlichkeit kommt, das ist uns verheißen als Richter, der den Armen das Recht verschaffen wird, der die ganze Welt richten wird und so weiter, der in Herrlichkeit erscheinen wird. Wann Jesus kommen wird, das wissen wir nicht. Vielleicht kommt er bald, vielleicht sind es noch 2, 3 Generationen. Auf alle Fälle, wir stehen drin im Höhepunkt der Geschichte und es bleibt an uns, ob wir das empfangen, was Gott für uns vorbereitet hat in dieser Zeit, in der Fülle der Zeiten. Wir haben die Fülle da. Es ist unsere Verantwortung, dass wir die Tore öffnen, dass wir in die Endzeit eintreten. Und wie Johannes der Täufer uns sagt, was heißt es, in die Endzeit einzutreten? Bekehrt euch, kehrt um, bittet Gott um Vergebung der Sünden. Und wir haben nicht nur die Wassertaufe als Bitte um Vergebung der Sünden, wir haben schon den, der die Sünden der Welt hinwegnimmt. Wie Johannes dann sagt, wenn er Jesus sieht, seht, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Wir haben Jesus, der uns befreit von der Sünde dieser Welt, von der Sünde in unserem Herzen, von der Schwäche, die uns zur Sünde hinreißt. Diese Freiheit haben wir durch die Taufe empfangen. Und diese Freiheit werden wir nur aufrechterhalten, wenn wir immer wieder neu umkehren, jeden Tag umkehren. Wenn wir jeden Tag auch die Sündenvergebung empfangen, das heißt die Freiheit von der Sünde, die Freiheit der Kinder Gottes, die uns Jesus schenkt. Nur dann, wenn wir umkehren und wenn wir immer wieder Gott um Vergebung der Sünden bitten, die wir auch immer wieder jeden Tag täglich tun, nur dann werden wir immer mehr in die Reinheit eintreten. Und deshalb denke ich mir, ist gerade die Adventzeit eine Zeit, in der wir uns aufrichten lassen. Wie es heißt, Elia, wenn Elia kommt, heißt es im Propheten Jesus Sirach, er wird die Stämme Jakobs wieder aufrichten. Und das kommt mit der Endzeit, dass wir als Menschen aufgerichtet werden. Und wir sind aufgerichtet, wir gehen mit Hoffnung durch diese Welt, mit einer Perspektive durch diese Welt, wenn wir nicht nach unten schauen, das heißt, wenn wir nicht konzentriert sind allein auf unsere Probleme, allein auf unsere eigenen Fehler, allein auf die Mängel, allein auf die Mechanismen dieser Welt. Wenn wir nicht auf diese Welt fixiert sind, sondern wenn wir umkehren und unseren Blick auf Gott ausrichten. Das wird uns aufrichten, wenn wir unseren Blick auf Jesus ausrichten. Das ist die Umkehr. Jesus, der gekommen ist, um uns die Fülle zu schenken in dieser Endzeit. Und es ist auch die Fülle des Erbarmens, ganz besonders. Johannes ruft, predigt und er die Umkehr zur Vergebung der Sünden. Er spendet die Taufe zur Vergebung der Sünden. Das heißt, er ruft die Leute auf, erstens natürlich gerecht zu handeln, wie er sagt, die Soldaten, misshandelt eure Untergebenen nicht. Oder wenn du ein Kleid hast, 2 Kleider hast, gib eines den Armen. Oder wenn zu den Zöllnern sagt, er verlangt nicht mehr als festgesetzt ist. Er ruft auf, dass wir uns richtig verhalten. Wenn wir uns bemühen um ein rechtes Miteinander, dann öffnen wir uns schon für das Große, das Jesus uns schenkt. Und dann kommt noch eben diese Taufe zur Vergebung der Sünden, die Johannes spendet. Das heißt, er ruft uns auf, Gott zu bitten, vergib mir die Sünden. Dazu, denke ich mir, gehört zuerst einmal, dass wir immer wieder auf unser Gewissen hören, dass wir den Heiligen Geist bitten, damit er uns erleuchtet, dass wir ein feines Empfinden kommen, dass wir wachsen in unserem Empfinden. Was heißt zu lieben? Was heißt zu teilen? Was heißt, in Frieden zu leben in meiner Familie? Je mehr wir im Gebet sind, je mehr wir um den Heiligen Geist bitten, desto feinfühliger werden wir sein. Ich merke es ganz klar jetzt auch wieder bei den Schulbeichten. Ich kenne es ganz deutlich, wie die Schüler beichten, da merke ich oft ganz deutlich, ich habe es auch gestern zu einer Schülerin gesagt, du betest öfters, oder? Ja, hat sie gesagt. Ich bete immer am Abend. Und ich merke es in der Art, wie die Schüler beichten. Die haben ein feineres Gespür. Die Menschen, die beten, die haben ein feineres Empfinden für das, was ist Sünde, was ist Liebe, wo will ich mich bessern. Und so ist es auch mit uns, wenn wir im Gebet sind, wenn wir um den Heiligen Geist bitten, dann werden wir ein feines Gewissen bekommen. Und das Gewissen ist nicht da, dass wir uns schlecht fühlen, das darf sein eine kurze Zeit, dass wir uns kurz schlecht fühlen, aber nur ganz kurz, denn wir müssen uns gleich wieder gut fühlen, weil wir einen Gott haben, der uns vergibt. Und deshalb sollen wir mit unserem Gewissensbissen sofort zu dem wenden, der die Sünden der Welt hinwegnimmt. Wir sollen sofort zu ihm kommen, ihn um Vergebung bitten. Die Beichte ist eine punktuelle Bitte um Vergebung. Es geht natürlich auch um eine Lebenskultur, immer wieder Zuflucht zu nehmen zu Jesus. Die Beichte empfehle ich sehr, weil die Beichte ermutigt dich, an einem ganz gewissen Punkt einmal nachzudenken. Was war in den letzten Tagen? Ich bete zum Heiligen Geist, zeige es mir, zeige mir meine Sünden, ich überlege mir meine Sünden und dann spreche ich sie aus. Das ist gut, weil sonst kommt man leicht in einen Schlendrian hinein. Und deshalb hilft die Beichte, einfach immer wieder einen Stopp zu machen, nachzudenken, über die Sünden nachzudenken und sie Jesus zu bringen in der Beichte. Und es ist gut, auch einem Priester zu sagen. Es ist natürlich gut, ich sage meine Sünden auch immer wieder Jesus und Gott und er vergibt mir, ich weiß es, diese lästlichen Sünden. Und es ist gut, auch einem Menschen zu sagen, die Beichte. Wir brauchen auch dieses Menschliche und gerade der Priester ist der Vertreter der Kirche. Und wenn ich sündige, dann versündige ich mich nicht nur gegen Gott, sondern ich versündige mich auch gegen die Gemeinschaft der Kirche, weil ich diese heilige Gemeinschaft störe, das Heilige in der Gemeinschaft störe. Und deshalb ist es gut, auch dem Vertreter der Kirche zu sagen, ich habe gesündigt und das bekenne ich auch vor Gott und auch vor dir als Vertreter der Kirche. Das tut uns gut. Das ist etwas Ganzheitliches. Und deshalb tut die Beichte auch aus diesem Sinn, in dieser Sicht gut. Natürlich ganz abgesehen davon, dass es hilfreich ist, einfach einmal zu seinen Fehlern zu stehen und zu sagen, das verantworte ich, das habe ich falsch gemacht. Und dass es hilfreich ist, zu sprechen auch über manche Sorgen in der Beichte. Liebe Schwestern und Brüder, deshalb kann ich die Beichte wärmsten Herzens empfehlen. Ich gehe auch mindestens einmal im Monat zur Beichte, mindestens einmal, weil ich weiß, dass das gut ist für den Weg der Heiligkeit. Und dann geht es noch um das allgemeine Leben im Erbarmen Jesu. Das heißt, dass du dich nicht fertig machen lässt durch deine Fehler, dass du nicht stehen bleibst bei deiner Schwäche, sondern dass ich immer gleich zu Jesus komme und sein Erbarmen ausspreche. Jesus, du hast Erbarmen mit mir. Jesus, du liebst mich. Du vergibst mir Sünden. Ich freue mich darüber. Vater, du vergibst mir. Wir müssen das aussprechen. Du hast Erbarmen mit mir. Jesus, rette mich von meiner Sünde. Ich habe da gerade erst wieder ein schönes Beispiel von einem Vorarlberger. Er heißt René in den Vorarlberger Nachrichten, hat mir das die Lisi gesendet. Ein wunderbares Zeugnis. Er war voll in der Sünde, in den Drogen. Und er hat dann einfach gerufen, Jesus, rette mich. Und plötzlich hat er gezittert. Angst ist ihn übergekommen. Ein Licht hat ihn erfüllt. Und er war befreit. Auch von seiner Drogenkrankheit, ohne Therapie, war er frei. Ich glaube, das sollte für uns eine Ermutigung sein, immer zu Jesus zu flüchten und auch auf ihn zu vertrauen. Er vergibt dir sofort, wenn du kommst und du kannst sofort wieder aufrecht sein, weil du nicht bei dir stehen bleiben musst, bei deinen Fehlern und weil Jesus dich würdig macht. Du bist schon würdig aus der Taufe, aber er macht dich neu würdig, wenn du gefallen bist als Getaufter. Er macht dich würdig, wieder voll in seinen Dienst zu treten, jeden Augenblick. Liebe Schwestern und Brüder, und so wünsche ich uns, dass wir in dieser Adventszeit uns neu einüben, bei Jesus Zuflucht zu nehmen, bei seinem Erbarmen und uns freuen, ich bin ein Sohn des Erbarmens, ich bin eine Tochter des Erbarmens. Und ich bin geborgen im Erbarmen Gottes. Und ich bemühe mich, natürlich müssen wir uns bemühen, nicht spielen mit dem Erbarmen Gottes, aber ich bemühe mich und ich freue mich über das Erbarmen Gottes, das mich aufrichtet. Amen.